Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 16. April, ungefähr 13:30 Uhr mittags, und ihr seht es schon an Michaels Hintergrund, der Millionärs-Lifestyle in vollen Zügen, also, oder vielleicht auch nur ein Greenscreen, man weiß es nicht, ja, also
Da
von
ist
der
ein Greenscreen,
Bildqualität.
genau. Sieht echt so aus, gell? Sieht echt aus wie ein Greenscreen.
Ja, da die Quali natürlich nicht ganz so hoch ist, weil du ja nicht deine absolut krassen Rechner mitgenommen hast, aber okay, so sieht man's,
Ich
also
habe
für
ein
diejenigen.
360-Grad-Greenscreen. Das ist so eine neue Technologie. Egal, wo ich
Genau.
hingehe, dann ist das immer da.
Alles
Genau.
AI natürlich, so muss es sein, ja.
Oh,
Also wir haben
Jolo.
ein kleines bisschen Latenzprobleme heute, also ich hoffe, ihr entschuldigt es, wenn wir da vielleicht das ein oder andere Mal zusammen dann am Plappern sind. Es kommt diesmal ein kleines bisschen später immer bei mir an, aber wir bemühen uns natürlich, dass es so gut es geht, natürlich immer nur einer am Sprechen ist.
Ja,
Ja.
das haben wir sogar zum einen Latenzprobleme. Das war ja eigentlich sonst nicht so das Problem, weil inhaltlich war ja schon nie was da und jetzt ist auch noch Bild und Ton schlecht. Also ich weiß gar nicht,
Wollte
langsam
sagen,
wird's dünn, oder?
zu den Inhaltsproblemen kommen jetzt auch noch die Latenzprobleme dann mit dazu. Ja, also wenn jetzt da noch die schlechten Witze aufhören, dann gibt's gar nichts mehr in dem
Der
Comedy-Podcast. Ja,
letzte Strohhalm, den wir haben, sind immer noch dann deine Klamotten, ja. So
genau,
dumme Witze, das ist das Letzte, was wir noch haben. Okay,
genau.
super, lass mal starten.
Ja, genau. Ja, natürlich so die Börsen aktuell, so am Wochenende, man wusste nicht genau, wo es hingeht, Nahostkonflikt und so. Also ihr wisst, wir äußern uns natürlich nicht politisch oder so, das ist irgendwie ein anderes Thema dann. Aber es ist natürlich trotzdem eines, das die Märkte so ein bisschen in Atem hält. Ich weiß gar nicht, auf Mallorca kriegt man das da so überhaupt mit oder so die Stimmung an den Märkten, also sind ja eher negative zuletzt gewesen, obwohl es auch wieder mal so positive Anzeichen gegeben hat. Was sagst du so zur allgemeinen Marktsituation, so vor allem so aus Trading-Sicht?
Ja,
Interessant.
also hier kriegt man auf jeden Fall nichts mit, wie du schon fast erahnt hast. Die ganzen Finca-Besitzer und so, ich weiß gar nicht, ob die auch an der Börse spekulieren oder investieren, aber zumindest haben sie ja, sind alles Großgrundbesitzer hier. Ja, das ist schon echt krass. Können wir nachher auch nochmal vielleicht kurz drüber sprechen, aber nee, hier kriegst du natürlich nichts mit. Was ich ja spannend fand, ich gucke natürlich auch immer noch ein bisschen auf die Märkte drauf, dass ja so vor dem Wochenende gab es ja schon so eine gewisse Angst, dass der Markt vielleicht am Wochenende unter Druck geraten könnte, wenn es jetzt eskaliert, wegen dem Angriff des Iran. Und der kam dann ja auch, aber man hat ja dann irgendwie doch gelesen, dass das irgendwie doch erwartet war. Und vor allen Dingen, was der Iran ja gesagt hat, okay, sie wollen es jetzt eben nicht weiter eskalieren. Also sie wollten, man hat so das Gefühl, sie wollten ihr Gesicht wahren, sozusagen, weil sie mussten irgendwas unternehmen, um alle zufriedenzustellen im Land. Und dementsprechend hat ja auch der Markt dann am Montag sehr positiv reagiert. Selbst die Börsen in Israel sind ja ins Plus gezogen. Auch hier die Indizes erstmal ins Plus gezogen. Dann gegen Nachmittag ging es aber doch wieder ordentlich nach unten. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, es lag vor allen Dingen daran, wie der Anleiherenditen und so weiter nach oben, aber eben auch, weil Israel ja gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie da jetzt der Stand ist, dass sie zurückschlagen wollen in den nächsten Tagen oder ich weiß nicht. Ja, und das hat natürlich jetzt wieder so, glaube ich, so für ein bisschen Angst gesorgt, dass vielleicht doch eine Eskalation kommen könnte. Vielleicht sucht der Markt aber auch wieder zumindest zum Teil so ein paar Gründe, um einfach mal ein bisschen zu korrigieren. Ja, denn wenn man das alles jetzt mal einordnen und sich mal anschaut, wie die Indizes gelaufen sind, ja, dann kann man ja bei weitem nicht von einem Crash oder irgendwie sowas sprechen, sondern das ist ja erstmal eine kleine Korrektur, so will ich es mal nennen. Auch wenn es ist immer ja doch so ist, ja, es geht wahrscheinlich vielen dann von euch so auch, die einzelnen Aktien, die man dann hat, die sind dann doch schon deutlich stärker unter Druck geraten als jetzt der Index, ja, weil natürlich immer so ein paar Aktien den Markt oben halten, wie Rüstungsaktien, aber da rappelt es schon teilweise ganz ordentlich, so in der zweiten und dritten Reihe. Und vielleicht gibt es ja dann sogar demnächst doch mal so ein paar Chancen jetzt hier, ne, mit der Berichtssaison, wo es jetzt losgeht.
Ja, also die ersten Zahlen sind alle wirklich ziemlich gut gewesen. Wir gucken sie uns auch
Ja.
gleich an. Es hat eine Explosion bei United Health Group gegeben, obwohl die ja
Deswegen hast du
viele.
dieses latente Grinsen auf der Backe die ganze Zeit wahrscheinlich, gell? Als Großaktionär.
Genau, das ist das Grinsen, wenn man weiß, man hat vor kurzem nochmal nachgekauft. Allerdings war es zu Kursen, wo die Aktie jetzt steht. Also sie ist ja noch ein kleines Stück nach unten gelaufen. Aber sehr zufrieden mit den Zahlen auf jeden Fall. Gucken wir auf jeden Fall drauf. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben noch für den Podcast da. Aber was mich natürlich auch interessieren würde, dieser Nahostkonflikt oder so, handelt ihr jetzt danach? Habt ihr jetzt mehr Cash zum Beispiel angesammelt oder in andere nochmal Rüstungswerte, Gold, Bitcoin? Habt ihr jetzt irgendwie euch zum Handeln gezwungen gefühlt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Es würde mich interessieren, wie ihr das so aktuell wahrnehmt und so. Also bei mir persönlich hat sich jetzt relativ wenig getan. Ich habe mir 2, 3 Aktien mehr auf die Watchliste draufgepackt, die ich ohnehin schon mal interessant fand. Also zumindest auch mal so ein bisschen höher, dass ich sie so ein bisschen besser im Blick habe, aber ansonsten hat sich jetzt bei mir aktuell noch nichts getan, weil, wie es Micha schon gesagt hat, für mich war es mehr so ein bisschen so ein Gesichtswahrungsangriff, so Alibi-Angriff. Man hat jetzt gehört zwar, dass Israel einen Gegenschlag plant, aber sie haben gesagt, ein wohlüberlegter, also ja, aber mehr will ich jetzt dazu auch politisch nicht sagen. Das ist dann immer ein bisschen, ja, das driftet dann immer zu weit ab, auch in Themen, mit denen ich mich dann persönlich nicht allzu gut auskenne dann, ja, und mich auch gar nicht so sehr interessieren tatsächlich, ja. Es gab aber einige Nachrichten von diversen, vor allem Technologiekonzernen, ja, allen voran wieder Tesla. Es gibt keine Woche, wo es keine News gibt, die nicht zumindest mal erwähnenswert wären. Jetzt hat man gelesen, dass hier Layoffs angekündigt worden sind, also sprich Kündigungen. Ich glaube, von bis zu 14.000 Stellen war die Rede. Erst habe ich auch gelesen, dass es auch Grünheide mit 3.000 Stellen erwischen soll. Dann jetzt aber hat man wieder so ein bisschen zurückgerudert. Ich glaube, Tesla ist auch zuletzt wieder ordentlich unter Druck geraten, weil man vor allem auch Full Self-Driving, so irgendwie der Preis halbiert werden, hat man gesehen oder gelesen, gehört. Wie hast du das erlebt oder was kannst du dazu sagen?
Genau, ich gucke gerade mal. Jetzt ist Tesla auch vorbörslich. Ich bin hier gerade ein bisschen am Handy am Schauen, weil es sonst echt schwierig ist. Vorbörslich auch wieder im Minus die Tesla-Aktie, 2,5%, ja. Zum einen Layoffs kann man natürlich auch positiv interpretieren, dass sie an der Kostenschraube drehen wollen, aber für ein Unternehmen wie Tesla, was ja eigentlich wachsen will, dann da so breite Layoffs, ja, zeigt weiterhin, dass man wahrscheinlich kurzfristig eher mit Nachfrageproblemen kämpft, was ja jetzt schon auch oft, was wir oft schon thematisiert hatten, dass zum einen die Produktion zwar auch nicht so gut war wie erwartet, aber vor allen Dingen auch die Auslieferungen sehr schwach waren, also entweder auf Lager oder noch irgendwie unterwegs. Ich denke, zumindest zum Teil sind die Autos auf Lager. Das sieht nicht gut aus. Viele Analysten haben ja schon für dieses Jahr die Prognosen gesenkt. Und es scheint so, dass das Jahr echt 2024 für Tesla sehr schwierig wird. Ich bleibe trotzdem dabei. Wenn der stärkere Rücksetzer kommt, dann werde ich auf jeden Fall meine Position dort holen. Ne? Es könnte natürlich jetzt sein, ich weiß gar nicht, wann kommen die Zahlen? Vielleicht gibt es da ja nochmal so einen Ausverkauf, wobei eigentlich müsste man so ungefähr wissen, wie immer, wie die Zahlen werden, weil ja die Auslieferungszahlen da sind, ne?
Ja, also, nächste Woche müssten sie kommen, aber bei Tesla kennt man ja davor die Zahlen schon immer. Ja, aber jetzt sag mal, du redest immer, wenn es runtergeht oder so, wir sind nicht so ein Kanal, der nur irgendwie immer irgendwie was sagt oder so, jetzt hau mal eine Zahl raus, also ab welchem Kurs weiß ich, dass ich weiter short gehen kann, jetzt
erzähl mal, ja. Also es ist ja jetzt echt so,
Ich glaube, bei 150 sind wir aktuell.
Wir sind bei 157, ich muss gerade gucken, die Verlaufstiefs. Wir testen jetzt auf jeden Fall ja wieder die Verlaufstiefs. Entweder die halten, dann könnte man überlegen, eine Position zu kaufen, erste. Oder aber, ich kann mir vorstellen, wenn diese Zone gebrochen wird, hier, was ist das, $155, dass es dann halt nochmal 10% runtergehen könnte. Vielleicht so im Bereich 140. Also da würde ich auf jeden Fall mal eine Position kaufen, eine erste Position. Das war okay. So als erste Nummer, da kannst du dann nochmal draufhauen. Ne? Es gab ja noch die andere Meldung hier mit Full Self Driving, da habe ich nur gelesen, das wurde ja auch, also das ist halt auch so nervig irgendwie bei Tesla, ja. Da gibt's ja immer nur diese zwei Lager, die einen interpretieren, egal wie die Meldung ist, immer alles positiv und die anderen, bei denen ist immer alles negativ, ja. Also es gibt kein, gefühlt nichts, wo man irgendwie so das ein bisschen einordnet. Die einen haben das jetzt wieder krass gefeiert mit diesem Full Self Driving, dass jetzt Tesla eine krasse SaaS-Company wird, weil jetzt dann jeder anscheinend $100 im Monat bezahlt für Full Self-Driving, haben sie irgendwelche Hochrechnungen gemacht, wie viele 100 Millionen Tesla damit dann verdient, quasi mit ja einer Bruttomarge von, was ist das, 95% wahrscheinlich, ja, wie wertvoll Tesla dadurch dann wird, aber dass es natürlich nicht so einfach wird, ist glaube ich auch klar, ja, und auch die Layoffs, so ist natürlich alles kein Problem, also da wird echt hier durch die rosarote Brille geschaut, ich bin ja da eher entspannt, ja, und schauen wir das mal so jetzt erstmal an. Dass es da gerade aktuell viele Probleme gibt, ist, glaube ich, schon sehr, sehr eindeutig. Ja, aber deswegen ist die Aktie halt auch schon sehr stark gefallen. Ich weiß gar nicht, hat die jetzt 50% vom Hoch verloren oder so? Ich weiß es gerade, muss nochmal schauen. Ich sehe es jetzt hier
Sie
leider
war
gerade nicht.
bei, nee, ich glaube 50, also sie war nämlich bei deutlich über 200, wenn ich es richtig weiß. Also bis 50% fehlt schon noch ein bisschen was, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ihr absoluter Höchststand war. Ja, mal gucken.
Ah ja, okay, aber auf jeden Fall, ne, Tesla, ich guck mal gerade hier, ne, was haben wir hier? Ja, über 200 war es auf jeden Fall schon mal. Oh ja, sogar, nee, bei 270 oder so, glaube ich. 200, über 260 war es schon mal.
Okay, also
Ja, aber
50
immer noch
noch nicht
genau, da
ganz,
sind
aber
40% oder irgend sowas, ja, unterm Hoch, aber ja, mal schauen, ne? Also lieber eine Tesla mal in der Delle kaufen, wo alles schlecht ist, wie jetzt wieder eine Euphorie, wenn dann wir alle sagen, Tesla hat 100% Marktanteile. Das macht halt auch einfach keinen Sinn, wie man jetzt. Haben wir auch schon oft besprochen, aber ich glaube, damit haken wir das Tesla-Thema jetzt erstmal wieder ab.
genau, ja, wir gehen nämlich direkt weiter zu unserer nächsten Tech-Aktie, auf der wir gerne immer rumhacken, nämlich bei Apple. Da gab es auch ziemlich, ja, schlechte Nachrichten. Also ich glaube, schön zu reden gibt es da nichts, nämlich die iPhone-Shipments und die informierten Anleger wissen natürlich, so gute 50% von den allgemeinen Umsätzen von Apple, die kommen halt nochmal vom iPhone. Also das wie die Leute, wo da immer sagen, Tesla ist keine Auto-Company, die sagen auch, Apple ist keine iPhone-Company, aber es ist wichtig und vor allem diese minus 10%, man muss die ja immer im Gesamtkontext sehen. Der gesamte Markt für weltweite Smartphones, der ist nämlich um fast 8% gewachsen. Also die haben wirklich massiv Marktanteile verloren. Also ihr Marktanteil lag im Q1 23 bei ungefähr 20,7% und das ist jetzt um fast 4,5 Prozentpunkte zurückgegangen auf
Wahnsinn.
17,3%. Also richtig viel Rückgang, was man hier zu verzeichnen hatte. Und das ist wirklich eine Nachricht, die ist wirklich nicht gut. Ja, also da gibt es auch nichts, was man sich da schönreden kann oder sagen, ja, das ist jetzt eine Nachricht zum Nachkaufen oder so.
Ja.
Da verlieren, da werden sie sehr viel Geld beziehungsweise Umsätze tatsächlich verlieren dann, ja. Und da bin ich gespannt, wie die Zahlen jetzt dann aussehen werden. Also
Aber
Apple,
da muss man sich ja
typisch.
echt fragen, ja, ich meine, die Apple-Aktie ist jetzt nicht gut gelaufen, ja, aber es ist bei weitem jetzt nicht irgendwie dramatisch, was dort in letzter Zeit passiert. Es gab ja sogar jetzt zuletzt diesen kleinen Bounce wieder, weil sie jetzt natürlich auch irgendwelche neuen MacBooks vorstellen wollen mit ihren KI-Chips und so weiter. Ja, jetzt hast du leider einen Fehler gemacht. Du hast doch erst vor kurzem erst ein neues MacBook geholt. Jetzt hast du gar keinen KI-Prozessor da drin. Also, das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Da hättest du vielleicht ein bisschen mit KI besseren Input liefern können für den Podcast. Also, jetzt läuft's erstmal auf dem Niveau weiter, wo wir jetzt sind. Ja. Schade, schade, schade.
Ja, aber es ist doch immer das Gleiche. Hey, ich habe extra jetzt schon gewartet, dass ich der Erste bin, der einen 3-Nanometer-Chip dann drin hat. Auch das war jetzt schon eigentlich ein Quantensprung, weil den M2 habe ich ja extra ausgelassen, weil der nur so ein bisschen so eine aufgepumpte M1-Version war und der M3 hatte tatsächlich eine neue Technologie dann drin gehabt. Aber es ist doch immer so, du kaufst ja eine neue Kiste und nach einem halben Jahr ist es schon wieder alt dann, ja.
Ja,
Aber
nur beim iPhone nicht halt, ne? Ich meine, ist mal ohne Mist, ich bin ja der, ich glaube, ich bin einer der wenigen Deppen, in Anführungszeichen, die wirklich jedes Jahr ein neues iPhone kaufen. Und da gab es ja jetzt immer diese Memes, ja, wo man jetzt gesehen hat, irgendwie seit dem iPhone 10 oder so, oder iPhone 11, sieht einfach jedes iPhone genau gleich aus, ja. Und im Endeffekt hat sich immer nur die Kamera verbessert, ja, und alles andere, du merkst halt einfach nichts mehr, ne? Und dass das jetzt irgendwann nicht mehr funktioniert, mich wundert das eh, dass das so lange funktioniert hat, dass Leute immer wieder geupgradet haben.
aber
Und man
kaufst dir
sich,
jedes Jahr das Neue.
ja, gut, ich sag ja, mich kannst du dort nicht als Referenz nehmen. Ich nehme es halt immer ein neues, weil ich so oft benutze. Der Akku wird schlechter und so weiter. Und ich gebe das dann weiter an die Family und nehme dann wieder das Neue einfach. Aber das ist ja nicht der Durchschnitt, ja. Und da hat sich einfach echt, ja, das neue Ding hier ist hier der USB-C und dass du hier oben diese Island hast, ja. Das ist ja die Innovation jetzt in den letzten Jahren gewesen. Also, verstehst nicht, ne? Also ich bin mal gespannt, ob jetzt dieses Jahr mal irgendwie nochmal ein Quantensprung kommt beim iPhone mit irgendwelchen KI-Modellen, weiß Gott was, weil Siri und Co. Es ist ja Siri, das Einzige, was ich mit Siri mache, ist, guck, jetzt geht's an, erinnere mich, dass das und das morgen ich zu machen habe, ja. Da kommt eine Erinnerung, das war's. Also, ist echt sehr, sehr schwach.
Also dann können wir jetzt eigentlich mal eine Abstimmung starten. Wer von uns ist der, wo mehr am Boden geblieben ist? Der, wo die River Cola trinkt, aber jedes Jahr sein iPhone austauscht? Oder der, wo jeden Tag 5 Liter Cola Zero säuft, also das Markenzeug, aber dafür mit seinem iPhone ins 5. Jahr reingeht, ja? Also
Ja,
das
aber
müsst ihr uns mal
du
unten in
hast
die
ja auch kein, du machst
Kommentare.
ja mit, was machst du mit deinem iPhone? Du kannst da gerade so eine WhatsApp machen. Ich kenne diese Leute, das kann ich aber auch nicht nachvollziehen. Okay, ich bin so extrem vielleicht in die eine Richtung, es wäre nicht nötig, ich könnte auch jedes zweite Jahr wechseln. Aber dann kenne ich Leute, das nervt mich ja fast schon, dann haben die ihr iPhone oder irgendein altes Samsung-Handy komplett das Display zersprungen. Handy geht alle paar Minuten aus, ja, und dann tippen die, ah ja, das gibt's nicht, ich frage mich doch jedes Mal, ja, dann. Ey, die Dinger gibt's doch gebraucht mittlerweile für 100 € oder so. Etwas, was du jeden Tag so oft nutzt. Wie kann man sich denn so quälen dann damit halt,
Bei
ja, dass
mir.
das so schlimm ist dabei. Wenn es bei dir noch, was hast du für eins? iPhone 12 oder was ist das?
Ich bin seit 15 Jahren iPhone-Besitzer. Ich habe es noch nie geschafft, ein Display kaputt zu machen. Ich weiß nicht, wie die Leute das immer schaffen, ja, weil ich natürlich das Erste, was ich mir hole, ist immer eine Hülle, ja. Also keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht genau, was ich für eins habe tatsächlich. Ja, ich glaube irgendwie 12 oder so. Also meins geht jetzt dann ins 5. Jahr dann rein,
Das ist echt
ja.
peinlich, auf der Invest machst, der lässt dir das schön in der Tasche, gell? Ich will nicht mit dir hier gesehen werden mit so einem alten iPhone.
Genau,
Das
das
ist
ist ja
so.
gut, jetzt lernen die Leute so dein wahres Gesicht kennen, so letztes Mal
Genau.
die Jubelstürme mit der River Cola, jetzt kommt's alles raus. Wisst ihr, das ist das Schöne an YouTube, ja, das sind so die typischen Instagrammer, ja, da weiß man nie so recht, was man bekommt, ja, aber bei YouTube irgendwann verrät sich jeder irgendwann dann mal, ja, jetzt seht ihr es da im Hintergrund, wahrscheinlich ist er auch nicht auf Mallorca, sondern auf den Malediven, ja, das kennt man alles
Hier kommt
schon,
gerade der
ja.
Kaviar. Warte, ich muss kurz mal Kaviar und Champagner stehen gerade an mir. Stop, stop, later, 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 thank
Genau.
you.
Ist der
Lecker, ja,
wahrscheinlich, wo gerade neben
so
dir
komplett
steht
so
und
eine
nur mit dem
riesige
Fächer.
Dose. Genau.
Genau, wo neben dran mit
So
dem Fächer so steht dann,
die
ja. Man
Bediensteten,
kennt's,
die
ja.
Bediensteten, ja, nein,
Genau.
aber es ist hier mein iPad übrigens, das ist sehr alt, ne? Deswegen, ich glaube, das ist 4 Jahre alt auch.
Ich wollte
Also
gerade sagen,
die
wahrscheinlich
Bildqualität.
anderthalb Jahre dann alt, oder?
Ja,
Also, boah,
genau.
mega alt, ja, habe ich schon anderthalb Jahre, ja. Man kennt's, ja. Also, dann würde
Genau.
ich sagen, wir sind mit den News, so mit den kleineren mal ein bisschen durch. Deswegen schwenken wir mal rüber. Wir läuten offiziell die Berichtssaison wieder ein und ich würde sagen, da BlackRock mit Sicherheit viele von euch interessiert, obwohl die jetzt schon ein paar Tage draußen sind, haben wir uns dazu entschieden, wir nehmen sie trotzdem noch mit rein, denn BlackRock gibt halt immer so ein bisschen, finde ich, einen guten Überblick so über die gesamte Marktsituation. Also ist mehr Geld reingeflossen? Und so, das sieht man zum Beispiel immer ganz gut. Wie steht es allgemein so um den Bereich investieren? Und ich muss sagen, die Zahlen von BlackRock waren wirklich beeindruckend. Also die Asset Under Management, die sind um 15% gewachsen. Im Vorjahr waren sie bei 9 Billionen und jetzt sind sie bei 10,5 Billionen. Also das ist schon wirklich extrem hoch gewesen. Allerdings haben sich die Netflows halbiert. Das muss man dazu sagen. Das ist auch so eine Metrik, worauf viele zuletzt immer wieder mal geschaut haben. Ihre Umsätze konnten sie um 11% steigern, von 4,2 auf über 4,7 Milliarden Dollar. Und das Net Income 36% plus auf fast 1,6 Milliarden Dollar. Also ich glaube, man kann festhalten, also rein von den Zahlen her, jetzt mal beiseite, was der Kurs gemacht hat. Ich habe wie immer nicht geschaut, wie der Kurs reagiert. Das ist für mich bei so einem
Guck
Unternehmen relativ ja, also sinnfrei, sage ich jetzt mal, zumindest auf solche kurzfristigen Sachen zu schauen. Die Zahlen an sich, die wirken auf mich wirklich grundsolide, also sehr starke Zahlen gewesen. Natürlich, man hat ein schwaches Vorjahr gehabt, das darf man bei der Geschichte auch nicht vergessen, weil da sind ja die Asset Under Management ja deutlich unter die Räder gekommen, die waren ja auch da schon mal höher, aber an sich jetzt Zahlen an sich kann man, glaube ich, als Investierter in BlackRock, wie wir es beide sind, glaube ich, sehr zufrieden
Ja.
sein.
Ja, die Aktie ist ja auch im Vorfeld, glaube ich, hat sich ja auch ganz gut entwickelt jetzt von den Tiefs wieder. Sehe gerade, ne? Also Dividendenrendite ist ja auch 2,7% fast.
Ja.
Ausschüttungsquote erst bei 55%. Ich weiß gar nicht, wurde da was gesagt, ob die Dividende wieder erhöht wird? Wahrscheinlich ja schon. Da 5,10 Dollar werden ausgezahlt am 6. März. Das sieht alles, wie gesagt, sehr gut aus, ja. Ich glaube, da gab es ja auch immer mal die ganze Zeit so Sachen, dass jetzt BlackRock platt gemacht wird von anderen ETF-Anbietern und so. War auch ein bisschen zu heiß gekocht, da sieht man. Und BlackRock ist ja eigentlich auch, könnte auch so in Sachen KI und so weiter eigentlich so ein bisschen gespielt werden. Ich glaube, sie lizenzieren ja auch hier ihr, weißt du, ihr Aladdin, ihr System. an die Deutsche Bank und Co., also an große andere Fondsgesellschaften, um da Analysen zu fahren und so weiter. Also ich bin weiter, ja.
Machen sie natürlich schon sehr lange. Also
Ja.
ich wäre jetzt davor, weil BlackRock ist ja wirklich einer der absoluten Vorreiter gewesen, was KI angeht. Das ist ja damals auch, ja, so ein eigentlichen Skandal gewesen. Ich glaube, das ist schon vor, so um die 10 Jahre her gewesen, wo die alle ihre Fondsmanager durch KI ersetzt haben. Ja, also
Echt? Ach krass.
BlackRock ist da schon ziemlich lange dabei, was das angeht. Also so die, ihre, ich glaube, Portfolio-Manager oder Fondsmanager, also irgendwas haben die mal vor vielen Jahren schon komplett durch künstliche Intelligenz tatsächlich ersetzt, ja.
Krass.
Also ist mit Sicherheit ein Profiteur von KI, aber jetzt nicht, dass man jetzt sagt, ja, das kommt jetzt gerade auf einmal, weil BlackRock
Naja,
da schon ein
man
bisschen
kann
länger
zumindest
dabei ist.
sagen, dass sie da vorne mitschwimmen und nicht jetzt wegdisruptiert werden, weil sie
Auf
den
jeden
Trend
Fall.
verschlafen haben, sondern weil sie da schon von vornherein immer mit, ich glaube, Machine Learning und KI und Modellen und was weiß ich, da ja
Ja.
schon seit vielen Jahren aktiv sind, genau.
Vor
Also
allem
weiter so ein solides Buy and Hold, sage ich mal, ja. Bei stärkerem
niemand.
Rücksetzer sogar nachkaufen bei mir.
Ja, vor allem niemand hat halt mehr Daten als BlackRock.
Ja.
Das kommt halt damit dazu, ja. Genau. Also ich glaube, somit sind die Zahlen eigentlich ganz gut zusammengefasst. Genau, dann würde ich mal rüberschwenken zu den wirklich tagesaktuellen Zahlen. Heute haben nämlich jetzt vor Börsenbeginn in Amerika Johnson & Johnson und United Health Group ihre Zahlen veröffentlicht. Heute Abend kommt noch LVMH, die nehmen wir selbstverständlich in die nächste Podcast-Folge dann mit. Mal gucken, wo Michael dann ist, ja, ob es dann die Malediven sind oder Bali oder wo er dann
Ich
sonst
nehme dann die Folge direkt aus dem Louis Vuitton Store aus. Habe ich nämlich gesehen, dass da in Palma
oder
war auch
so.
ein Louis Vuitton Store. Aber da war leider keine Schlange wie in Frankfurt. Also ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob die hier nicht so zahlungskräftig sind. Der McDonald's, der war ganz gut gefüllt, aber. Oh, jetzt war ich, glaube ich, ganz kurz weg. Der McDonald's war ganz gut gefüllt, aber ja, Louis Vuitton ist noch Luft gewesen. Schauen wir mal, ja.
Okay, dann gucken wir mal, ob sich das an unseren Zahlen dann widerspiegelt, ja. Wir beginnen mit Johnson & Johnson. Die Reported Sales, die sind um 2,3% gestiegen von 20,9 Milliarden auf 21,4 Milliarden. Die Net Earnings, da hatte man einen Plus von 5,3 Milliarden zu verzeichnen. Ja, ist schwierig mit dem Vorjahr zu vergleichen. Da hatten sie eine Negativbelastung, also da hatten sie ein Minus von 491 Millionen. Also das ist jetzt nicht wirklich so der richtige Wert, worauf man da schauen sollte. Und was bei Johnson & Johnson diesmal wirklich auffällig war, dass beide Sparten, also es gab ja eine Abspaltung, Kenvue oder Kenvue, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ihre Consumer-Sparte haben sie abgespalten. Beide Sparten, die sie jetzt noch drin haben, also sprich die Verschreibungspflichtigen und auch die Medizintechnik, sind sehr stark gewachsen. Also wir haben bei der Innovative Medicine, nennen Sie es, da sind sie im ersten Quartal um 8,3% gewachsen. Also das schon mal wirklich sehr gut. Da haben sie die Covid-19 Vakzine, also sprich die Impfung, rausgerechnet, schreiben sie selber. Also da eine wirklich sehr gute Entwicklung. Ah nee, das ist mit halt, jetzt muss ich mal kurz lesen, die haben hier zwei verschiedene. Ah nee, das ist mit den Vakzinen 8,3%. Und sie sind in der Sparte ansonsten 1,1% gewachsen. So ist es richtig. Und in der Medizintechnik, da haben sie richtig einen rausgehauen, 4,5%. Also da sind sie sehr stark gewachsen. Vor allem im Kardiovaskularbereich und auch in der Orthopädie. Also da merkt man eben auch, Michael hat es ja schon öfters mal angesprochen, mit den ganzen Operationen, die halt ja durch Corona verschoben werden mussten. Das merkt man jetzt immer mehr, vor allem auch in der Medizintechnik, in der Johnson & Johnson eben auch extrem stark ist. Ich würde mal so schätzen, so 40%, vielleicht ein bisschen weniger von ihren Gesamtumsätzen kommen jetzt eben aus der Medizintechnik. Also 7,8 Milliarden Medizin, 13,5 sind aus der verschreibungspflichtigen Sparte. Und da ist vor allem die Onkologie sehr stark gelaufen. Das ist sogar ihr größter Bereich mit über 17% Wachstum. Also da haben sie gerade wirklich richtig starke Medizin oder eben Anwendungen, die gut laufen. Ich glaube, man kann sagen, es waren wirklich sehr gute Zahlen für das Unternehmen, vor allem, weil es Johnson & Johnson die letzten Quartale nicht einfach hatte, auch vom Kurs her nicht. Also Kurs ist gar nicht gelaufen für ihre Verhältnisse. Sie hatten zuletzt jetzt auch mal eine Dividendenrendite von über 3%. Also wenn ich so überlege, so die Jahre nach Corona, da ist eigentlich so gang und gäbe gewesen, dass es so im unteren 2%-Bereich war. Es sind jetzt aktuell 3,2% für so einen Dividendenkönig, so ein Urgestein. Definitiv eine interessante Geschichte. Also für mich aktuell auf jeden Fall ein interessanter Wert, so für die Dividendenanleger.
Ja, weil die ist echt gut gelaufen. Die Aktien habe ich ja auch schon länger im Depot. Überlege ich sogar auch, wenn die nochmal stärker korrigieren sollte, nachzukaufen. Die ist ja auch jetzt wieder 0,4% im Minus, aber die reagiert meistens nicht sonderlich stark auf Zahlen. Beim Ergebnis waren sie eigentlich auch über den Schätzungen, haben sie die Erwartungen leicht geschlagen. Umsatz war in line. Beim Ausblick, ich glaube, da wurden minimal mehr erwartet, aber man geht hier insgesamt immer noch von 7% Wachstum aus beim Ergebnis. Also eigentlich sieht das alles ganz gut aus. Ein weiterhin solides Investment, muss man sagen. Ja, aber der Kurs tut sich schwer. Ne? Aber sieht man jetzt auch wieder ein schönes Beispiel. Als Johnson & Johnson so gehypt wurde, wollte die jeder haben. Jetzt hört man auch immer sehr wenig davon, ne? Wenn die Aktien nicht mehr so gut laufen. Man darf nicht vergessen, dass auch mal die Highflyer immer mal teilweise auch über viele Jahre nicht gut laufen. Auch eine Microsoft und Co., wenn man sich die mal anschaut, die sind auch mal 10 Jahre lang nicht gelaufen oder so. Ne? Also das wird vielleicht auch mal wieder irgendwann kommen und da bin ich mal gespannt, wer dann noch so durchhält, weil die jetzt ja immer überall gesagt wird, beste Aktie der Welt und so weiter. Ja. Ist auch gerade aktuell wahrscheinlich so, aber es kann trotzdem mal sehr lange seitwärts gehen auch. Ja, aber
ich
bleib bei Johnson & Johnson dabei.
Vor allem im Technologiebereich, ja. Und ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel erst wieder gehört, dass wohl aktuell eine neue Generation von AMD-Chips wohl keiner haben möchte. Und wenn ich überlege, wie manche so vor 2 Jahren über AMD gesprochen haben, dass sie jetzt der Nvidia-Killer sind, also da sieht man eben, es ist unheimlich schwierig einzuschätzen, aber natürlich sehr stark für diejenigen, die jetzt Nvidia da schon lange am Halten sind. Ich durfte ja zum Glück da auch einiges an Rendite mitnehmen. Aber man sieht da eben auch, wie schnell das Ganze dann wieder passieren kann oder geschehen kann.
Auch Nvidia hat zwischenzeitlich 70%, glaube ich, mehrmals verloren. Also auch das darf man nicht vergessen. Wenn man da jetzt immer so einfach sagt, buy and hold und so, man wird reich, dann musst du aber auch die 70% Rücksetzer aussitzen. Ich glaube, damals war es ja einmal, während hier nach dem Krypto-Boom ging es ja dann ordentlich nach unten, dann jetzt allgemein als der ganze Tech-Sektor ja so nach unten ging, ist ja Nvidia auch richtig abgestürzt. Also es ist alles nicht immer ganz so einfach. Im Nachhinein kann man sich immer dann diese Hochrechnung machen, hätte ich doch Monster gekauft, hätte ich doch Amazon gekauft. Ja, aber so einfach ist es halt nicht, weil die meisten von uns, wahrscheinlich inklusive mir, hätten das Ding schon 20 Mal zwischendurch verkauft, weil es über Wochen und Monate nur nach unten ging. Also es ist nicht so einfach. Und dann gibt es eben, wie gesagt, noch so viele Beispiele, wo es hoch ging und dann sagt man, ich halte, ja, dann geht das Ding halt wie ein Tannenbaum wieder nach unten und erholt sich nie wieder. Das gibt's ja auch, ja. Und dann solche Beispiele will halt keiner sehen einfach, ja. Und deswegen ist Börse halt immer nur im Nachhinein so einfach, ja.
Ja, du, das ist wie die, wo sich Hochrechnung machen, wenn ich damals mal 1000 Bitcoins gekauft hätte, wo sie ein paar Cent gekostet haben, die hätte quasi, also 99,99% hätten die halt niemals so lange gehalten, bis zu den ganzen Bullruns, die es da gegeben hat. Aber wie du sagst, ja, Captain Obvious, hinterher weiß man es natürlich immer, ja. Also da, das nützt natürlich jetzt nichts. Und deswegen sage ich auch immer, schaut da nicht auf irgendwelche Sachen. Also ich war ja auch am Freitag, hatte ich ja noch ein Event bei Bechtle, da bin ich ja auch mit vielen ins Gespräch gekommen. Und ja, da haben dann auch, sind wir auf das Thema dann eben wieder gekommen, dass man sich nicht immer nur auf seine Gewinne, die man nicht realisiert hat, beschränken soll, weil viele dann sagen, hey, die habe ich schon seit da auf der Watchlist, aber ich habe sie nie gekauft, wie ärgerlich. Mhm. Aber ich sag dann auch immer, ey, es gibt mit Sicherheit mindestens genauso viele Aktien, die du auf der Watchlist hast, die sich vielleicht ganz schlecht entwickelt haben, aber darauf gucken die Leute dann halt auch nicht. Ja, die sehen dann nur, hey, da habe ich mal Nvidia, da wollte ich sie eigentlich kaufen, wo sie bei $100 waren oder so. Aber es gibt mit Sicherheit genauso viele Gurken, die man auf der Watchlist hat, wo man sagt, um Gottes Willen, Gott sei Dank habe ich die nicht gekauft, wie Plug Power oder so, ja, als sie da jeder haben wollte und jeder gemeint hat, hey, Wasserstoff ist jetzt der Shit, den du im Depot brauchst, ja, also man soll sich da selber nicht immer so fertig machen, das bringt sowieso nichts, ja, also ja, aber man kann den Leuten
und das auch, halt und auch zureden, vor allen Dingen die Sache, dass man dann immer denkt, oh, jetzt habe ich die verkauft, habe ich so und so viele Gewinne verpasst, ja, es geht auch eben so, du triffst nie das Hoch. Immer dran denken, 99,9% haben überhaupt keinen Cent mit der Aktie verdient. Ja, deswegen nicht über den Gewinn mit der Aktie und ärgert euch nicht, dass sie irgendwas verkauft hat und dass die Aktie das weiter steigt. Das ist echt schwer. Ich weiß. Und es tut auch manchmal weh, wenn man das dann weiter mit ansieht, aber es gehört einfach dazu und keiner kennt die Zukunft so genau, ne? Also dann wären ja alle reich. Also das, was immer so erzählt wird und was man so denkt, ja, wenn immer Leute immer nur zeigen, ist ja die und die und die Aktie, denkt man immer nur, die haben alle gar keine Rohrkrepierer, weil sie natürlich nicht von den Aktien erzählen, ne? Also das ist deswegen immer mal die Kirche im Dorf lassen, so ist es halt, ne? Da wird gerne
Man
mal
kennt.
ein bisschen geflunkert an der Börse auch, ja.
Ja, es wird immer nur mit den Erfolgen geprahlt, ja, und
Ja,
das ist natürlich
genau.
ziemlich
Ist es halt
einfach
so, ne?
dann, ja. Ja.
Lassen wir mal ganz so schnell
Aber
noch hier als letztes noch United Health machen. Ne? Ich will doch jetzt
ja.
mal hier Glückwunsch sagen, ja, zu deinen Gewinnen.
Genau.
Also auf der Invest, der Daniel schmeißt eine Runde an alle, die bei uns beim Podcast mit dabei sind. Jetzt
Naja,
beim
schauen wir erstmal,
Live-Podcast.
ob es bis dahin noch bleibt, ja, weil mein Nachkaufkurs, den haben wir jetzt gerade erreicht. Also 7,5% ist die Aktie Stand jetzt gerade nach
Ja.
oben gegangen auf die Zahlen hin. Wir sind wieder bei der 450-Euro-Marke. Das ist auch mein Nachkauf gewesen. Einkaufspreis war der erste Einstieg war, ich glaube, bei 430 letztes Jahr. Also ja, ich habe es ja eigentlich die ganze Zeit gesagt. Es ist wieder ein typisches United Health Quartal. Die ganze Zeit hörst du irgendwelche negativen Nachrichten, aber an den Ergebnissen siehst du halt wieder 0, gar nichts. Man hat die Analystenschätzungen wieder massivst geschlagen. Vor allem eben bei den Earnings per Share. Da muss man diesmal adjustiert nehmen, weil es noch so eine Einmalbelastung gegeben hat. Deswegen haben sie sogar einen Verlust dieses Jahr gehabt. Also nicht dieses Jahr, sondern in dem Quartal. Da war Loss on Sale mit dabei von über 7 Milliarden. Deswegen ist das Net Income an sich negativ gewesen mit 1,4, aber adjustiert. Also man hatte erwartet ein Ergebnis von $6,62 und tatsächlich hat man $6,91 gemacht. Also ein wirklich hervorragendes Quartal wieder abgeliefert. Genau, und sie sind vom Umsatz her, sie haben fast die 100 Milliarden geknackt, 99,8 Milliarden Dollar an Umsätze generiert. Das ist ein Plus von 8,8% gewesen. Also das Unternehmen wächst weiter extrem stark. Aber man muss dazu sagen, also was man von den negativen Nachrichten definitiv sieht an der Kostenecke, also die Medical Costs, die sind deutlich angewachsen und auch die Cost of Products sold. Also da merkt man tatsächlich jetzt schon diese Nachrichtenlage, die es gegeben hat, dass auch vor allem die Kosten an den ein oder anderen Stellen nach oben gehen. Also gar keine Frage, ja. Also es war nicht alles spektakulär. Also man sieht da wirklich schon, warum die Unternehmen so ein bisschen unter Druck geraten sind. Aber ich glaube, unter dem Strich kann man trotzdem sagen, wenn man das Ganze eben diese 7 Milliarden da also wegadjustiert würde, da sieht das Ganze schon wirklich sehr stark aus. Also da hätten sie wieder ein hervorragendes Quartal gemacht, hätten sehr viel Geld verdient. Also für mich halt weiterhin bleibt es diese brutale Cash-Cow mit einem unerschütterlichen Geschäftsmodell. Ja, also früher war ich auch nie ein Fan so von den Versicherern, aber das habe ich gerade so in den letzten ein, zwei Jahren ja doch so ein bisschen schätzen gelernt, dass es da doch einige sehr starke Unternehmen gibt. Bei den Aussichten, da sind sie eigentlich auch besser als erwartet. Also selbst wenn sie ihre unterste Guidance erreichen mit 27,50, ist man da bei den aktuellen Analystenschätzungen für das Gesamtjahr. Man rechnet im positiven Fall sogar mit bis zu $28 Ergebnis je Aktie. Sie haben auch das Ganze trotz eben der Auswirkungen des Cyberangriffs geschafft, also die Umsätze. Man hat es bei ihrer Tochtergesellschaft, also der Healthcare, eben tatsächlich gemerkt, die Cyberangriffe. Also trotz dessen haben sie die Analystenerwartung deutlich geschlagen und dementsprechend ein wirklich erfolgreiches Quartal, mit dem ich als Anleger, da ich ja United Health im Depot habe, sehr zufrieden bin. Genau.
Top. Also die Aktie 7,5% im Plus. Ich habe gerade gesehen, CVS Health auch 3,5% im Plus. Humana hatten wir ja letztes Mal besprochen. Ich weiß gar nicht, was die Aktie jetzt macht. Meinst du jetzt durch die Zahlen? Weil es gab ja jetzt so die ganzen negativen Meldungen hier von wegen zu hohe Kosten, was wir gesagt haben, dass da die Prognosen gesenkt wurden oder dass die Aussichten eher schlecht waren. Hilft das jetzt der ganzen Branche wieder oder wie siehst du es?
Ja, ich wäre vorsichtig, weil also eine Humana ist jetzt auch über 5% im Plus. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Humana einen wirklich schlechten Ausblick gegeben hat. Und letztes Mal hat Humana vor United Health die Zahlen gebracht. Also sie sind natürlich in derselben Branche, ja, aber ich wäre da wirklich vorsichtig, weil zuletzt hat sich eben gezeigt, weil United Health hat eigentlich nie spürbar eben Auswirkungen gezeigt bei den Zahlen. Und das war bei einer Humana schon deutlich anders, aber ich habe es ja gesagt, ich sehe auch die aktuelle Situation bei Aktien wie Humana tatsächlich als eine Chance an. Bei CVS Health darf man nicht vergessen, es ist nur eine Sparte, weil die ja noch eben eine sehr große andere Sparte dann haben. Aber an sich bleibt der Sektor für mich nach wie vor spannend und war er eben auch, wir haben es ja vor ein paar Tagen erst davon gehabt, also da war er natürlich noch spannender, als eben jetzt diese heutigen Kursanstiege noch nicht mit drin waren, ja.
Ja, super, gespannt. Also die ersten Zahlen der Berichtssaison ja eigentlich ganz gut. Die
Ja.
US-Futures sind minimal im Plus jetzt gerade. Der DAX hat die Verluste zumindest jetzt heute, Stand heute, ein bisschen wieder verringert. Aber irgendwie gefühlt steht es, wie gesagt, alles gerade so ein bisschen auf der Kippe. Mit den nächsten Zahlen auch der großen Tech-Werte kann es dann den Schub in die eine oder andere Richtung geben. Ja, das war jetzt
Ja.
so der kleine Vorgeschmack. Da wird es spannend, ne? Da gibt es
Ja,
jetzt
ja.
einiges zu beobachten bald und bald zu besprechen. Also.
Definitiv. Und auch die nächste Folge wird sehr spannend, weil da wird unter anderem dann LVMH mit dabei sein. ASML hat seine
Naja.
Zahlen mit dabei. Abbott Laboratories. Also einige sehr, sehr bekannte Namen, wovon auch wieder einige andere Aktien abhängen. Ja, bei LVMH, also der ganze Luxussektor. ASML wird mit Sicherheit die Halbleiterbranche beeinflussen. Heißt, wird sehr spannend werden. Deswegen folgt uns unbedingt und wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal dann rein. Bis dann, macht's gut. Ciao,
Mach's gut,
ciao.
ich geh jetzt schnell mein Kaviar essen, ne? Nicht, dass er noch
Genau,
hier
mach
warm wird.
das,
Ey,
ja.
es ist halt, es ist so Sonne und so warm. Ich habe gehört, in Deutschland ist gerade hier 5 Grad und Sturm überall. Ja, ich komme gleich, gell?
Ciao.
Mach's gut, ciao.
Ciao.